Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist das Vaterunser, wie ich es kennengelernt habe. In der kleinen Erdbacher Dorfkirche wurde es jeden Sonntagvormittag runtergeleiert und als Teenager, Teddy, ne? Als Teenager war ich kein Freund des Vaterunsers. Warum? Ganz einfach, weil es immer runtergeleiert wurde in der Kirche. Und ich dachte mir, ich war 12, da habe ich mich für Jesus entschieden, da habe ich mich bekehrt. Und ich dachte mir, zu einem richtigen Gespräch gehören doch freie Worte. Ja, wenn ich mit meinem Freund rede, dann nehme ich doch auch keine auswendig gelernten Worte, sondern dann spreche ich, wie mir der Schnabel gewachsen ist. So rede ich mit meinem Freund, mit meinen Kindern, mit meiner Frau. So spricht man doch. Man spricht doch frei und nicht fest vorformuliert. Und darum fand ich das als 12-Jähriger, 14-Jähriger, fand ich das Vaterunser uncool. Meine Freunde waren zudem alle noch in einer freien evangelischen Gemeinde. Da betete man das Vaterunser auch nicht im Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie das im Moment in den Freikirchen so ist. Auf jeden Fall war ich kein Fan davon und dachte mir, naja gut, ich ziehe es halt mit durch, aber eigentlich diese fest vorformulierten Gebete sind eigentlich keine richtigen Gebete. Später habe ich anders über das Vaterunser gedacht, ganz anders. Nämlich, es gibt einfach Zeiten, da fehlen einem die eigenen Worte, da kann man gar nicht beten. Und wie schön ist es, sich dann einzufügen, anzuhängen an Worte, die schon mal gebetet worden sind, die schon mal ausgedacht worden sind, ob es Psalmen sind, ob es das Vaterunser ist, dass man sich einfach fallen lassen kann in fertige Gebete, in festformulierte Gebete. Also, und es ist eine eiserne Gebetsration. Außerdem ist es so, dass das Vaterunser durchaus ein Gebet ist, was bei vielen entkirchlichten Menschen durchaus bekannt ist, ja? Wenn sie irgendwo eine Trauerfeier haben, wo nicht so viel religiöses Publikum ist. Ich habe seinerzeit die Trauerfeier für Helmut Schmidt aufmerksam verfolgt im Michel. Die war ja nicht sehr religiös überladen, ne, klar. Aber das Vaterunser wurde gesprochen. Bei vielen Gelegenheiten wird das Vaterunser gesprochen. Und das Vaterunser kennen noch viele. Viel mehr noch als im Psalm 23 oder das Glaubensbekenntnis. Gar das Vaterunser ist doch noch irgendwie Common Sense, noch irgendwie Allgemeingut, zumindest so ein bisschen. Also das Vaterunser hat eine große Bedeutung. Wenn wir jetzt etwas kleinere Runde wären, würde ich eine Gesprächsrunde machen und würde fragen, wie ist eigentlich deine Beziehung zum Vaterunser? Magst du das Vaterunser? Wenn wir das Vaterunser hier beten, leierst du es auch einfach so runter und denkst schon an das Mittagessen? Nein. Oder betest du es ganz bewusst? Bitte für bitte. Wie ist das Vaterunser für dich? Betest du es auch zu Hause mal vom Schlafengehen oder morgens? Oder betest du es nur in der Gemeinde? Oder wie wäre es, wenn wir das Vaterunser weglassen würden im Gottesdienst? Stellt euch das mal vor, wir machen das wie manche frei. Also mein Sohn, der Jakob, der geht ja zum ICF, ne? International Christian Fellowship in Hamburg. Und die beten nie das Vaterunser. Und da ist jetzt mal meine Idee, wir lassen es grundsätzlich weg im Gottesdienst. Wen würde es stören, wenn es nicht da wäre? Oh, doch. Einige schon, doch. Mindestens die Hälfte, würde ich sagen. Andere, aber auch sicherlich nicht, aber keine Sorge, an der Schraube drehen wir nicht, ne? An der Schraube drehen wir nicht. Könnt ihr ganz entspannt sein. Ich finde das Vaterunser wichtig, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, Helmut Thielicke, der große Hamburger Theologe im Michel, der hat gesagt, das Vaterunser ist das Gebet, das die Welt umspannt. Und in der Tat, es ist das Gebet, das alle Konfessionen verbindet. Es gibt ja nicht so viele christliche Texte, wo alle Konfessionen sagen, jupp, da stehen wir dahinter. Es gibt ja viele Unterscheidungen, katholisch, evangelisch, orthodox, Pfingstler und so. Aber das Vaterunser wird auf der ganzen Welt gebetet. Es ist das Gebet, das die Welt umspannt. Es ist das Gebet, das die Konfessionen verbindet. Und es ist in erster Linie ein gemeinschaftliches Gebet. Ja, man kann das natürlich auch zu Hause beten, klar. Aber es heißt nicht mein Vater im Himmel, sondern unser Vater im Himmel. Es ist ein gemeinschaftliches Gebet. Es ist das Gebet, das die Welt umspannt, und darum ist es wichtig. Das Zweite ist mir aber noch viel wichtiger. Es sind ja Worte von Jesus. In diesem Gebet wird ausgedrückt, um was es Jesus geht. Seine Freunde haben ihn gefragt, Jesus, wie sollen wir beten? Ganz grundsätzlich. Und dann gibt er ihnen dieses Gebet als Modell. Und in diesem Gebet erkennen wir, um was es Jesus geht, wofür sein Herz schlägt, was ihm wichtig ist, wenn wir beten. Es ist ein Programm, es ist ein Modell. Und noch wichtiger, als es jede Woche zu sprechen ist, von diesem Gebet zu lernen, die Ausrichtung Jesu zu haben und auch die Gebetspraxis. Ne, wenn wir vom Gebetsabend reden, die Gebetspraxis, sich vom Vater Unser inspirieren zu lassen. Und darum habe ich gedacht, mache ich mal eine Predigtreihe über das Vaterunser. Gerald Schrader hat schon gesagt, das wird sich jetzt über mehrere Monate hinziehen. Immer mal wieder eine Bitte. Heute eben ein paar einführende Worte und die Anrede Vater unser im Himmel. Bevor wir uns diese Anrede angucken, schauen wir doch mal in den Zusammenhang, in dem das Vater unser überhaupt steht. Ich lese mal aus Matthäus, aus dem Matthäusevangelium, also wir haben es im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium. Es ist abweichend. Wir nehmen die Matthäus-Variante, weil wir die auch sprechen. Wir finden diesen Text hier an der Leinwand. Aus der Bergpredigt. Jesus sagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Das ist der Zusammenhang. Es geht also ums Beten. Und ich möchte nur einen Gedanken aus diesem Zusammenhang aufgreifen, nämlich Gott weiß, was uns bewegt, bevor wir ihn bitten. Und das finde ich so großartig, dass man gar keine falschen Worte machen. Man muss keine Angst haben, falsche Worte zu gebrauchen beim Beten. Wir müssen uns nicht richtig ausdrücken, damit Gott uns versteht, sondern Gott guckt in unser Herz. Er weiß, was uns glücklich macht, was uns Sorgen macht. Und er sieht das, was uns auf dem Herzen brennt. Und darum genügt es, wenn wir einfach mit unserem Leben ins Gebet gehen. Und das finde ich so großartig. Jetzt schauen wir uns aber mal die Struktur an, bevor wir uns die Anrede angehen. Und diese Struktur hat schon eine ganz große Bedeutung. Wie ist das Vaterunser aufgebaut? So, die Anrede ist klar, ne? Unser Vater im Himmel. So, und jetzt macht Jesus es bewusst so, es geht in den ersten drei Bitten geht es um Gott. Es geht am Anfang nicht um uns Menschen. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und erst jetzt, unser täglich Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld. Erlöse uns vom Bösen. Jesus möchte also, und das ist seine erste Lektion, die er uns weitergeben möchte. Jesus möchte, dass wir verstehen, dass es in unserem Leben in erster Linie um Gott gehen soll und nicht um uns. Und in allen großen Texten der Bibel ist das so. Da geht es zuerst um Gott. Schaut euch die 10 Gebote an. Die 10 Gebote beginnen nicht mit Ehebrechen oder Stehlen oder Morden, sondern ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Auch bei den 10 Geboten geht es zuerst um Gott und dann um den Menschen. Im Vater Unser geht es zuerst um Gottes Anliegen und dann um unsere. Und wir reden, Gerald, jetzt in diesem Jahr von der Jahreslosung, wo es um die Liebe geht. Wenn Jesus über die Liebe redet, dann redet er zuerst nicht über Nächstenliebe. Christlicher Glaube ist nicht zuerst Nächstenliebe, es ist zuerst Liebe zu Gott. Jesus sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, von deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und dann sagt er, und deinen Nächsten auch, wie dich selbst. Ja, aber es geht zuerst um Gott und dann geht es um den Menschen. Und das können wir hier auch schon sehen. Und da ist auch schon eine Frage an unser Gebetsleben, an unsere Gebete. Wie viele von unseren Anliegen drehen sich um Gottes Anliegen, um Gottes Fragen, um Gottes Themen? Das ist das Erste, was wir hier aus dieser Struktur lernen können. Und jetzt gucken wir uns diese Anrede an. Vater unser im Himmel. Vater. Es war im Frühjudentum zur Zeit Jesu durchaus üblich, dass man Gott als Vater dachte für Israel, aber dass jemand Gott so persönlich anspricht, mein Vater, das war ungewöhnlich. Und Jesus hat ja nicht Hebräisch gesprochen oder Griechisch, Jesus hat Aramäisch gesprochen, das war so eine Art Dialekt, und da hat er Abba gesagt. Abba heißt Papa oder Papi, ne? Also ein Kosewort für seinen himmlischen Vater, das zeigt einfach, wie intim die Beziehung von Jesus zu seinem Vater war. Da war Vertrautheit, da war Intimität, da war Nähe da. Und auch diese Anrede will uns etwas weitergeben. Jesus wünscht uns, wünscht euch und mir, dass unsere Beziehung zu Gott eine intime, freundschaftliche Beziehung ist, eine Beziehung wie zwischen Kindern und Eltern. Eine Beziehung voller Liebe und Vertrauen und nicht Distanz. Ja? Und das wünsche ich dir und mir. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Gott ist, wie du über Gott denkst, ob Gott dir wichtig ist, ob du Angst vor ihm hast oder ob du ihn gut findest. Jesus wünscht sich, dass du auf Tuchfühlung mit Gott gehst, dass du Gott kennenlernst und dass du sagen kannst, hey, Gott ist mir nah und ich habe ihn lieb und er hat mich lieb und ich vertraue ihm. Jesus macht dir Mut, Gott als Vater zu entdecken. So, diese Anrede Gottes als Vater bringt aber auch Probleme mit sich. Für manche Menschen. Zwei dieser Probleme möchte ich gerne mal ansprechen. Denn es ist so, erstens, dass wir unsere Vatererfahrungen automatisch auf Gott übertragen. Ja? Wenn wir Gott als Vater anreden, dann bringen wir unsere Erfahrung mit unseren Vätern mit. Und nicht jeder von uns hat gute Erfahrungen mit seinem Vater. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind. Es gibt Menschen, die sagen, ich hatte einen guten Vater, der hat mich gut geprägt, der war liebevoll und so. Andere müssen sagen, ich hatte einen furchtbaren Vater. Ja, ich habe von ihm Gewalt erlebt und Missbrauch erlebt. Ich kann niemals Gott Vater nennen. Wie soll das denn gehen? Wie wieder andere, wie ich zum Beispiel. Ich habe gar keinen Vater erlebt. Ja, als ich Vater wurde, als unser Johannes geboren wurde in 2001, da wusste ich gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Wie geht das denn überhaupt, Vater sein? Wie geht denn Vater sein? So, ich bin da reingewachsen. Aber was ich sagen möchte ist, jeder von euch hat eine Vatererfahrung. Und manche Menschen haben Vaterwunden. Sind vom Vater verletzt. Ob körperlich oder seelisch oder wie auch immer. Die können nicht einfach den Schalter umdrehen und zu Gott Vater sagen und das dann toll finden. Sondern das ist für manche Menschen ein Problem. Und da ist die Frage, wie geht man mit diesem Problem um? Nun kann man sagen, dann verzichtet man einfach auf den Vaterbegriff. Man kann ja auch guter Gott sagen oder der gute Hirte. Die Bibel macht uns einen anderen Vorschlag. Nämlich, die Bibel macht uns den Vorschlag, dass wir Gott als wahren Vater erkennen, und dass dann auch unsere Vaterwunden an diesem Gott heilen können. Gerhard Schrader hat eben Epheser 3 vorgelesen und da sagt Paulus nämlich einen interessanten Satz. Er sagt, ich knie nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Er ist der Urvater. Alle Vaterschaft hat von ihm seinen Namen. Er ist das Vorbild für Vaterschaft. Also, wenn du Gott kennenlernst, den Gott der Bibel, und wenn du seine Vaterliebe kennenlernst, dann werden die schlechten Vatererfahrungen in den Schatten gestellt, hoffentlich. Und dann kannst du vielleicht davon heilen. Es ist sicherlich kein Rezept. Und Menschen, die in der Seelsorge, in der Beratung mit Menschen unterwegs sind, die werden das wissen, dass das manchmal ein langer Weg ist und dass man auch Gott anders nennen kann. Aber es ist eben die Einladung, dass die Vaterwunden genesen. Ein weiteres Problem, was Menschen mit diesem Wort Vater haben, ist, dass man denkt, Gott ist vor allem männlich. Ne? Gott ist ja nicht männlich vor allem. Gott hat auch mütterliche Züge, Gott hat weibliche Züge. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, auch andere Psalmen. Ja, Gott hat genauso weibliche wie männliche Anteile. Man sagen manche besonders frommen Leute, naja, also Gott ist schon zu 80% männlich, ne? Es gibt zwar auch ein paar wenige Stellen, da ist doch ein bisschen weiblich und so, aber eigentlich ist Gott männlich, sonst hätte Jesus ja nicht Vater gesagt und das wären ja nicht 12 Apostel gewesen, sondern auch ein paar Frauen dabei. Nee, liebe Freunde, das war damals so, weil das war eine Gesellschaft, die war auf die Männer fixiert, die war patriarchalisch fixiert. Da galten nur die Männer. Jesus hat durch seinen Style Frauen total aufgewertet, aber er konnte es sich nicht leisten, zum Beispiel bei den Aposteln Frauen dabei zu haben. Das hätte nicht funktioniert. Darum hat er 12 männliche Apostel berufen. Aber wir wissen heute, dass Gott beides in sich trägt. Gott trägt Weibliches in sich, Mütterliches und Väterliches, Männliches. Und darum braucht man sich daran nicht stoßen. Es gibt ja auch eine Übersetzung, eine Bibelübersetzung, die Bibel in gerechter Sprache. Die übersetzt das Vaterunser anders. Gott, der du bist, wie ein Vater und wie eine Mutter. Genau. Würde ich jetzt hier auch nicht einführen im Gottesdienst, ne? Weil hier steht Vater, aber es ist wichtig, dass wir das erklären. Es geht nicht um ein männliches Bild. Gott ist männlich. Nee, Gott hat beides in sich. Und wir können an ihm Mütterliches entdecken. Auch unsere Mutterwunden können bei ihm heilen. Aber nun noch kurz. Was ist denn eigentlich die Vaterschaft Gottes? Was macht ihn denn zum Vater? Was macht denn seine Vaterschaft aus? Warum ist er so ein einzigartiger Vater? Man könnte so vieles sagen, nur ein paar Schlagworte. Gott stärkt dir den Rücken. Gott ermutigt dich zum Leben. Gott gibt dir Orientierung. Durch seine Worte gibt er dir Orientierung, ein paar gute Worte mit auf den Weg. Gott steht zu dir. An Gott darfst du dich wenden. Gott ist verlässlich. Gott ist kraftvoll und Gott ist trotzdem auch zärtlich. Gott ist mit uns auf Augenhöhe, wenn wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn lesen in Lukas 15, ja? Der Vater gibt seinen Sohn frei. Der sagt, ich will gehen und der Vater sagt, geh. Der klammert nicht. Er lässt ihn nicht gerne gehen, aber er lässt ihn gehen. Gott will mit Augenhöhe. Will auf Augenhöhe mit uns sein. Er will uns freigeben und freut sich, wenn wir zu ihm zurückkehren. Er ist ein Gott, der sich an dir freut. Vor allem ist es die Liebe, die Fürsorge und die Barmherzigkeit, die seine Vaterschaft auszeichnet. Und vor allem auch, er ist unsere Herkunft. Nächste Woche, wenn Susanne Koch kommt, werden wir über das Thema Heimat reden. Und zu Hause sein. War für mich auch ein wichtiges Thema im letzten Jahr. Könnt ihr euch ja jetzt schon mal fragen für nächste Woche, wo ist eure Heimat und wo ist euer Zuhause? Ist das identisch? Ich habe für mich gemerkt, meine Heimat, das ist Erdbach. Da bin ich groß geworden. Da stand mein Elternhaus. Da komme ich her. Ja, ich komme von meiner Mutter, von meinem Vater. Da, wo ich groß geworden bin, wo meine Eltern waren, da ist meine Heimat. Weil ich vom Vater herkomme, von der Mutter herkomme. Bei Gott ist unsere Heimat, weil wir sind seinem Herzen entsprungen. Wir haben zwar biologische Vater und Mutter und so, und die Gene sind in uns drin, aber eigentlich bist du Gottes Herzen entsprungen. Gott wollte dich auf dieser Welt haben. Du bist hier, weil Gott dich wollte. Und darum ist er dein Ursprung. Und darum ist sein Herz dein Ursprung. Und darum darfst du bei ihm für immer zu Hause sein, ewig deine Heimat haben. Unser Vater im Himmel. Genau, er ist eben der Gott, der in diesem Himmel ist und im Himmel, dort in Gottes Welt, ist dann eben auch unsere Heimat. Soweit ein paar einleitende Dinge. Das Gebet, das die Welt umspannt in 3 oder in 4 Wochen, ich muss das Datum noch genau festlegen, geht es eben um die erste Bitte. Geheiligt werde dein Name. Dann werden wir uns im Gottesdienst damit beschäftigen, was das eigentlich bedeutet. Ich wünsche mir, dass ihr in diesen nächsten Monaten neu Lust bekommt, das Vaterunser in besonderer Weise mitzubeten, es bewusst zu sprechen, dass diese Anliegen euch wichtig werden. Und für heute wünsche ich mir, dass ihr ganz neu Vertrauen setzen könnt in Gott, der euer liebender Vater sein will. Und dass, wenn es Vaterwunden gibt, dass sie heilen können. Und dafür bete ich jetzt gerade mal. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns dieses Gebet gegeben hast, dass dieses Vaterunser, das wir sprechen seit Jahrhunderten, seit 2 Jahrtausenden, sprechen das Christen. Und es ist dir wichtig, dass wir dein Gott, dein Vater auch als Vater ansehen. Aber du siehst, dass das manchmal schwer ist, weil wir schwierige Erfahrungen mit unseren Vätern gemacht haben. Da waren Väter, die nicht da waren, die weggelaufen sind, Väter, die uns Gewalt angetan haben, die gemein waren und böse. Und dann ist das nicht so einfach, Vater zu dir zu sagen. Wir wollen dich bitten, guter Gott, dass unsere Vaterwunden heil werden an deiner Vaterschaft, an deiner Liebe, in deiner Gemeinschaft, dass wir spüren, was Vaterschaft wirklich heißt, dass wir Vaterschaft von dir her verstehen und dass unsere Vaterwunden heilen. Danke für diesen großen Raum dieses Gebetes und wir bitten dich für dieses Jahr, dass wir dieses Gebet ganz neu entdecken. Amen.